Willkommen zu den Babyboomer Stories, dem Podcast mit den Themen unserer Generation. Mein Name ist Stefan Robinet und das Thema diesmal: Was können Babyboomer aus der Zukunft lernen? Sie finden diese Fragestellung absurd? Dann kennen Sie meinen Gast nicht. Thomas Trojen, Professor Thomas Trojen, lebt in Düsseldorf, Wien und der Welt. Er wirkt als Wissenschaftler, Autor, Redner, Manager und Publizist. Er ist Universitätsprofessor für Alters- und Generationssoziologie, für Zukunfts- und Vermögenspsychologie und auch für Gesundheitsmanagement und Familienunternehmen. Und das ist genau so, wie es sich anhört. Dieser Mann ist sehr gefragt. Er wird vieles gefragt und ich bin sehr froh, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Herr Trojen, herzlich willkommen. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie mich gefragt haben.
Herr Trojen, Sie beschäftigen sich seit über 30 Jahren wissenschaftlich mit dem demografischen Wandel, sind damit einer der Ersten, jedenfalls derjenigen, der am längsten dabei ist. Wie kamen Sie denn so frühzeitig zu dem Thema?
Wie es damals dazu kam, war ganz banal. Es hatte mit meinem Studium zu tun. 57 geboren, ja, da habe ich dann in Münster Soziologie studiert. Und in meinem Elternhaus lebten auch meine Großeltern. Also ich bin mit meinen Großeltern aufgewachsen und meinen Eltern und hatte somit immer schon einen besonderen und auch hautnahen Kontakt zu einer vermeintlich älteren Generation. Also zu einer noch älteren als die Eltern, die in vielen aber emotional dann manchmal näher kamen, weil ihr Ohr länger währte. Und im Studium habe ich mich früh dafür interessiert, weil mir klar war, da passiert ja irgendetwas. Wenn so viele Kinder des Wirtschaftswunders irgendwann in Rente gehen, ja, da muss man sich doch vielleicht frühzeitig vorbereiten. Das war schon ein bisschen mein Mindset. Ansonsten war ich ja auch vorlaut und, weiß ich nicht, in vielen Dingen kein Musterschüler. Aber was Zukunft angeht, hatte ich irgendwie immer ein vorausschauendes Gefühl. Das war auch in diesem Fall so.
Ja, jetzt haben Sie ja schon selbst erwähnt, Sie sind Jahrgang 1957, damit mitten in den Babyboomer-Jahrgängen drin und demnächst Rentner, oder?
Ja, das sind ja natürlich jetzt schmerzhafte Themen. Offiziell habe ich das Alter des Rentendaseins erreicht. Ich arbeite weiter. Ich könnte gar nicht anders. Es liegt mir jetzt auf der Seele, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und natürlich können wir uns gar nicht leisten, die meisten. Und dazu gehöre ich auch. Ich könnte jetzt auf dem Lebensniveau nicht aufhören und nichts mehr machen. Ich müsste mich auf jeden Fall in spezifischer Weise einschränken und mein Leben verändern.
Haben Sie denn je ernsthaft daran gedacht, einschränken und Leben verändern, wie Sie das gerade skizziert haben?
Nichts zu tun oder nur mir zu überlegen, welche kluge intellektuelle Form des Müßiggangs ich umsetze, das wäre für mich furchterregend. Insofern bin ich dankbar, dass ich in der Lage bin, weiterhin hoffentlich auch etwas Sinnvolles tun zu können.
Also ein Ruhestand ohne Aufgabe, das ist für Sie keine Option, das ist deutlich geworden. Welche inneren Bilder oder auch äußeren Bilder verbinden Sie denn generell mit dem Begriff Rentner?
Also ich verbinde mit diesem Begriff gesamtgesellschaftlich und individuell etwas Positives. Weil so wie wir erzogen worden sind, so wie wir gelernt haben, so wie unser Lebenszyklus war, war das eigentlich eine Ziellinie. Ja, man arbeitet, man lernt, man arbeitet, man macht ein Handwerk und nach einer bestimmten Zeit von 40, 45, 50 Jahren kann man die Früchte eines arbeitsreichen Lebens, vielleicht hat man auch noch Kinder in die Welt gesetzt und damit für die Zukunft gesorgt, kann man dann ausspannen oder das tun, was man gerne tut. Ich finde diese Idee nach wie vor würdevoll und wertvoll. Insofern verbinde ich damit positive Gefühle.
Aber zugleich singen Sie ja auch das Hohelied der Arbeit auch in höheren Jahren, also nach dem Rentenalter, so wie Sie es selbst praktizieren. Warum?
Wenn man nicht gebraucht wird, fällt man durch ein Raster des Ernstzunehmenden. So ist die Welt. Da sollten wir uns mal nichts vormachen. Und das war etwas, was mich gestört hat, genau wie mich der Begriff Senior oder Senioren gestört hat. Weil das war für mich sozusagen immer eine, ja fast eine Diskriminierung, obwohl Seniorberater oder Seniorprofessor ja auch eine Auszeichnung ist. Es hat viel mit Emotionalität zu tun. Meine Großeltern haben auch einfach, waren immer tätig. Insofern kenne ich nichts anderes. Aber vor diesem Hintergrund habe ich mich dann wahrscheinlich auch früh mit der Thematik des demografischen Wandels beschäftigt. Der entscheidende Punkt ist, in den letzten 100 Jahren hat sich unser Leben um 35 bis 40 Jahre verlängert. Wenn heute ein Mädchen geboren wird, hat es eine Lebenserwartung von 103 Jahren. Und damit war für mich klar, Renteneintritt 65, 64 oder noch früher, absurd, völlig absurd. Das weiß ich mit wissenschaftlichen Fakten seit Jahrzehnten.
Ja, Sie rufen ja damit etwas Frappierendes wieder ins Gedächtnis. Sie haben beispielsweise vor genau 20 Jahren im Oktober 2003 das Buch veröffentlicht Auf dem Olymp des Lebens, ein neues Bild des Alterns und hatten da unter anderem die These drin, die derzeitigen Antworten auf den demografischen Wandel sind kurzsichtig und respektlos. Anstatt über Würde und Gewinn nachzudenken, diskutieren wir ausnahmslos über Kosten und Verluste. Haben Sie den Eindruck, dass wir in den letzten 20 Jahren da weitergekommen sind?
Überhaupt nicht. Ich danke Ihnen, dass Sie sich so mühevoll da auch vorbereitet haben.
War mir ein Vergnügen.
Es zeigt einfach auch, wie wir mit Zukunft umgehen. Sie hatten zu Anfang von meinem neuen Buch gesprochen, aus der Zukunft lernen. Das ist ein wunderbares Beispiel. Ja, 2003, aber eigentlich schon Jahrzehnte vorher, wussten wir ja, dass wir Babyboomerinnen und Babyboomer in Rente gehen. Das ist ja keine Überraschung. Also hätten wir uns jahrzehntelang darauf vorbereiten können. Auch als Blüm von einer sicheren Rente sprach, wusste er, dass die Rente nicht sicher ist. Ja, und das wird dann immer wieder, weil er ja auch ein netter Kerl war, wegmoderiert. Es war aber de facto eine nachhaltige Fehlinformation, die dann tausendfach kopiert worden ist, bis in die heutige Zeit.
Das würde ich mit Ihrer Hilfe gerne noch ein bisschen besser verstehen. Also Ihr Buch war ja 2003 ein Weckruf und es war noch nicht mal der erste, ehrlicherweise. Wer hat denn da den Weckruf nicht hören wollen, weggehört? Die Politik, kann man das so einfach sagen?
Die Politik hat definitiv weggehört, weil sie ja leider gar nicht in diesen Zeitdimensionen denkt. Sie denkt, das wissen wir alle, nur kurzfristig, alle 4 Jahre. Und für die sind strukturell, systemisch durchgeplante Aktivitäten, die über ihre eigene Legislaturperiode hinausgehen, geradezu geschäftsschädigend, scheinbar.
Das klingt ja sehr ernüchtert und ernüchternd. Welche Vorschläge waren denn da so abschreckend oder wenig attraktiv?
In meinem Buch damals habe ich verschiedene Vorschläge gemacht. Einen vor allen Dingen, den habe ich genannt, der zweite Beschäftigungsmarkt. Da habe ich vorgeschlagen, dass man vielleicht sich Systeme überlegt, wo man mit 55 in Rente gehen kann und danach beginnt nach einem Jahr Pause ein zweiter Beschäftigungsmarkt, der aber völlig anders funktioniert. Da muss man nicht 8 Stunden am Tag arbeiten, sondern je nach Neigung kann man ein paar Stunden am Tag arbeiten, vielleicht eine Woche und dann eine Woche frei nehmen. Oder Leute, die schlecht schlafen können, machen Nachtschichten und haben tagsüber frei oder arbeiten 3 Tage in der Woche und 2 nicht. Alle Variationen waren da denkbar. Mein Vorbild waren damals schon emeritierte Ärzte, die sich mit Krankenschwestern niedergelassen haben, um Altenbetreuung zu übernehmen. Weil auch das war damals schon absehbar. Dann waren plötzlich Leute, die in Rente sind, haben eine GmbH gegründet und haben Geld verdient, Steuern gezahlt, ja, und der gesamten Gesellschaft etwas Gutes getan. Und so konnte man dann leicht 66, 67, 68 konnte man weiterarbeiten und alle Beteiligten waren zufrieden und selbst die sich damals auch schon ankündigende Pflegekatastrophe durch zu viele Pflegebedürftige hätte man so frühzeitig und vorausschauend umsetzen können.
Das leuchtet ja alles so sehr ein, das ist so plausibel, dass man sich wünscht, also ich zumindest wünsche mir, Sie hätten damals das offene Ohr entscheidender Politiker gefunden. Ich weiß, Sie sind in Politikberatung unterwegs, aber damals offenkundig nicht an der richtigen Stelle, oder?
Ich hatte Zugang und habe Zugang. Ich habe damals mit einer Familienministerin zusammengesessen, die übrigens dann auch Kanzlerin wurde, die absolut einsichtig ist, die das Thema genau kennt, ist ja viel zu klug, um das nicht umzusetzen. Ich habe mit der Bundestagspräsidentin damals oft gesprochen und mit anderen. Es gab überhaupt keinen Dissens zu dem Thema. Aber es war strukturell auch von einflussreichen Politikerinnen kaum umsetzbar.
Also jetzt sagen Sie ja quasi im historischen Rückblick, Angela Merkel und Rita Süssmuth war wohl die zweite Akteurin, haben es intellektuell gecheckt, aber politisch nicht die Kraft, den Willen gehabt, es umzusetzen. Nochmal, warum?
Weil sie offensichtlich sozusagen der politische Wille, Menschen zu verkünden, das ist nur ein Aspekt, dass sie länger als 65 arbeiten müssen, war ja vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren oder vor 30 Jahren ein derartiger emotionaler Rohrkrepierer, dass man jede Wahl verloren hätte.
Okay, Chance verpasst in der Ära Merkel, das haben wir jetzt verstanden. Wie sieht es denn jetzt aus in der Gegenwart? In spätestens 2 Jahren wird ja wiedergewählt?
Es ist nicht viel anders. Ja, wir haben es ja jetzt gesehen. Ich meine, noch vor 2, 3 Jahren wurde eine Rentenerleichterung eingeführt, wo man eben mit 62 in Rente gehen kann. Das ist absurd. Ich meine, wer sich das leisten kann, kein Thema. Er kann auch mit 41 in Rente gehen, ja, wenn man selbst bezahlt. Aber es geht nicht auf Staatskosten.
So, jetzt letzte Frage zur Makroebene, zur großen Politik. Also doch, weiterarbeiten bis 69, wie es gerade die 5 Weisen, der wirtschaftliche Sachverständigenrat, gefordert hat? Oder fällt Ihnen noch was ein?
Die grundlegende Paradoxie ist, dass sich Politik, die nicht über dieses Tabuthema sprechen will, und Bürgerinnen und Bürger, die nachvollziehbarerweise nicht länger arbeiten wollen, sich einig sind. Ja? Am liebsten nur mit 60 in Rente. Das ist auch alles nachvollziehbar, völlig menschlich. Aber unser System gibt das nicht her. Aufgrund dieser unausgesprochenen Allianz konnte die Politik auch darauf verzichten, es umzusetzen. Hätte sie es getan, wäre es ihnen selbst auf die Füße gefallen, was heute auch noch der Fall ist.
Ja, und jetzt zu Ihrer Vision. Wir haben ja die Episode genannt Aus der Zukunft lernen. Babyboomer, was können Babyboomer aus der Zukunft lernen? Ja, was denn?
Es muss eine neue Form nach der Arbeit geben, in dem Menschen beschäftigt sind zu ihrem eigenen Wohle und zum Wohle der Gesellschaft. Wir haben 19 Millionen Babyboomerinnen und Babyboomer, die unterschiedliche Formen von leichterer Pflege haben werden und brauchen werden, die also keine Pflegefälle sind. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, Gutes, Konstruktives zu tun. Heutzutage über künstliche Intelligenz können Leute mit 70, 80 Dinge tun, die man früher niemals hätte tun können. Also man muss sich über diesen Markt, diesen zweiten Beschäftigungsmarkt, aktiv Gedanken machen. Und es gibt ja unendlich viele Leute, die es auch tun, die es selbstständig tun.
Wenn Sie sagen, man muss sich Gedanken machen, wen meinen Sie? Sie und mich? Uns Babyboomer?
Absolut. Also ich finde, es ist jetzt eine Aufgabe von uns, Babyboomerinnen und Babyboomern, die natürlich auch fundamentale Schöpfer und Nutznießer dieser letzten 50 Jahre sind. Ich meine, wir müssen uns überhaupt nicht schämen. Im Gegenteil, aufgrund der Hoffnung, die damals aufkeimte, haben unsere Eltern plötzlich diesen Kinderwunsch umgesetzt, weil es eine Perspektive gab. Nach diesem unendlichen Grauen, nach dieser unfassbaren Schuld, gab es eine Perspektive und dann kamen wir zur Welt und es ging ja ständig bergauf für fast alle. Das ist das Wirtschaftswunder. Das hat uns moralisch selbst disqualifiziert wieder an die Spitze der Welt geführt. Aber als dann absehbar war, dass dieses endlose Wachstum und dieser wunderbare Aufstiegstraum irgendwann Grenzen hat, das war eben zum Beispiel der demografische Wandel. Da waren auch die Babyboomerinnen und Babyboomer, wir, dann auf dem Standpunkt, nee, das haben wir uns jetzt verdient und erarbeitet, ich habe jetzt keinen Bock, hier noch 10 Jahre länger zu machen.
Heißt das, Sie sind an der Stelle einer Meinung mit Ihrem Kollegen Harald Welzer, der ja sagt, wir Babyboomer haben aufgebaut, den Aufbau genossen, als Nebenwirkung quasi dabei die Welt kaputt gemacht. Und jetzt sollten wir wenigstens dafür zahlen, höhere Steuern und höherer Anteil am Gemeinschaftsaufkommen.
Ich schätze Herrn Welzer sehr, aber diese Brachialformulierung, die lehne ich völlig ab. Ja. Keiner von uns hat ja willentlich die Welt kaputt gemacht. Ja. Ich meine, wer 72 die Grenzen des Wachstums gelesen hat, und das war beileibe nicht die gesamte Bevölkerung, der hatte eine erste Idee. Ja, und der konnte auch in die Zukunft sehen. Aber damit musste man sich beschäftigen. Und dann ist es immer noch ein weiter Weg, ehe man sein eigenes Verhalten ändert. Ja. Also der Weg der Selbstveränderung, der dauert sehr, sehr lange. Insofern haben wir alles andere als bewusst die Welt zerstört. Im Gegenteil, wir haben die Hoffnung gehabt, dass es immer besser wird. Bis zum Schluss glauben wir daran. Deshalb sind wir ja jetzt auch durch den Ukraine-Krieg wirklich aus den letzten Träumen gerissen worden. Und natürlich auch die jungen Generationen. Den gegenüber haben wir keine Schuld, aber eine unglaublich große Verpflichtung, ihnen die Lebensbedingungen besser zu machen. Und vor allen Dingen, wer sind wir, es ihnen besser zu machen, sie zu unterstützen.
Versuchen wir mal konkret zu werden, weil jetzt kommen wir von der großen politischen Ebene runter, wo Sie sagen, die stößt an Grenzen und kommt nicht recht voran. Also zurück zu uns, die wir in den letzten Jahren arbeiten. Freie Zeit als Rentner zur Verfügung haben und jetzt auch wieder umworben werden. Beispielsweise durch Firmengründungen, die sagen, wir wollen Leute jenseits der 60 dazu bewegen, länger zu arbeiten. Was sind das Modelle, von denen Sie sagen, das hilft der Gesellschaft und dem Einzelnen?
Unbedingt, unverzichtbar. Das ist ja klar, es gibt eine endliche physische Menge an Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben 30 Millionen über 60-Jährige in Deutschland. Ja. Wir haben durch die nicht ausreichende Geburtenzahl haben wir, ich will doch nicht sagen, zu wenig Junge. Das ist der Wunsch der Bürgerin. Ja, wir haben ja keine Reproduktionsfabrik. Wenn man keine Kinder will, will man keine. Ja, man muss aber dann auch einen Preis zahlen, würde ich sagen. Also weil man dann nicht zur Zukunft zahlt, glaube ich, kann man das auch legitimerweise steuerlich irgendwie wirksam machen. Das ist das eine. Das andere ist, dass immer mehr Ältere eingeladen werden zu arbeiten, ist ja schon ein absolut positiver Zug, der Kassen entlastet, der das Steuersystem verbessert, der einen größeren Resonanzbogen bildet. Dass immer mehr unterschiedliche Generationen miteinander arbeiten, ist, glaube ich, die entscheidende Dimension, damit wir in die Zukunft kommen.
Aber also Generationendialog, in dem Kontext sicherlich auch Wissenstransfer. Haben Sie konkretere Vorstellungen von mehrgenerationalem Arbeiten?
Hier gibt es einen, ich nenne es die größte Veränderung der Menschheitsgeschichte, einen Wandel, den ich persönlich als absolut positiv und auch als Lösung begreife. Und das ist diese künstliche Intelligenz. Die verändert das Alter in vielfältiger Weise. Und natürlich die Jugend hat es schon in vielfältiger Weise verändert.
Also Sie sehen da die Chancen oder wollen vor allen Dingen auch die Chancen betonen, wie das übrigens auch Gerald Lemke bei uns in einer Episode gemacht hat, und nicht so auf die Risikenseiten schauen, die in der deutschen Kultur ja ganz gerne in den Vordergrund gestellt werden.
Ja, die deutsche Bedenkenträgerei ist jetzt gefährlich geworden. Ja. Sie ist gefährlich geworden, sie ist geschäftsschädigend. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sei denn, Sie kommen darauf, 2018 haben wir eine große Studie über die Veränderungsfähigkeit der Deutschen gemacht. Die ist auch ziemlich publik geworden. Und da haben wir gesehen, unser Mindset von allen Generationen bei uns, das ist einfach Widerstandsfähigkeit, resilienzorientiert. Wir sind regelbasiert. Wir brauchen Regeln. Kein Mensch hat so viele Ausnahmeregelungen, Regeln. Wir reden ja auch von Sondervermögen, ja. Wir sind also Erfinder von Scheinheiligkeiten und Scheinbarkeiten. Und wir brauchen aber Regeln, wir brauchen extreme Planung, extreme Sicherheit und extreme, ja, wie soll ich sagen, wir lieben keine Überraschungen. Das ist nach dem Kriege und die Generationen, die daraus hervorgegangen sind, emotional und psychologisch vollkommen nachvollziehbar und legitim. Aber als Wissenschaftler muss ich jetzt sagen, dieses neuronale Mindset, was wir über Jahrzehnte etabliert haben, auch die Babyboomerinnen und Babyboomer, auf Nummer sicher zu gehen, ja, das verkehrt sich jetzt ins Gegenteil. Weil vor dem Hintergrund der künstlichen Intelligenz, die ja schon 1958 auf den Weg gebracht worden ist, vor dem Hintergrund des Internets, des Smartphones, vor dem Hintergrund der Exponentialität, haben wir jetzt alle kennengelernt bei Corona, sich die Dinge so beschleunigen, ja, dass Veränderungen die Normalität sind. Und das ist für mich die Krux unserer deutschen Gesellschaft. Darauf sind wir als Bürgerinnen und Bürger, darauf sind unsere Institutionen und vor allen Dingen auch unsere Verwaltung und Bürokratie total nicht eingestellt. Das heißt, wir hinken den Dingen total hinterher.
Sie hatten vorhin an einer früheren Stelle in dieser Episode gesagt, ein Erfolgsfaktor, um die Herausforderungen der Zukunft in den Griff zu kriegen, ist ein Zusammenwirken der Generationen. Welche Generation hat denn da was von der jeweils anderen zu lernen?
Sehr schwieriges Thema. Rein psychologisch und emotional behaftet. Wenn ich 50, 60 Jahre lang in meinem Arbeitsrhythmus, im frühen Aufstehen, in der Pflichterfüllung meine Erfolge hatte, mein Leben gefristet habe, Kinder oder Enkelkinder habe, dann ist das zu meiner neuronalen Struktur geworden. Neudeutsch Mindset. So, das ist doch vollkommen normal. Wenn mir jetzt ein Junger sagt, du musst anders mit Freizeit und Arbeit umgehen, ja, dann sage ich erstmal, bist du faul oder was? Ja, das ist aber gar keine intellektuelle Reaktion, sondern ich habe diesen Rhythmus, der ist mir zur Biologie geworden. Junge Leute sind ganz anders drauf, ganz anders, aber anders als jemals zuvor, weil sie heute mit 2, 3, 4 Jahren ein Smartphone oder Technologie in der Hand haben und plötzlich eine völlig neue Lernmethode, die hat es in der Menschheitsgeschichte kaum gegeben, in Anspruch nehmen, nämlich das spielerische Lernen. Mit 8, 9 Jahren können die technologisch die dollsten Kunststücke mit ihren Geräten machen. Sie sind ihren Großeltern um Lichtjahre voraus.
Und da setzen Sie jetzt Hoffnung drauf, dass uns das gesellschaftlich voranbringen wird?
Na, das wäre jetzt verkürzt. Worauf ich hinaus will, ist, dass die dadurch, und wir haben da auch eine große Studie gemacht, in 10 Ländern über die Zukunfts Aussichten der jüngeren Personen, aufgrund dieser anderen Verschaltung im Gehirn, weil das ist es, ja, wenn ich dauernd wische nach oben, unten, wenn ich Antworten sofort bekomme, wenn ich mit vielen Leuten kommuniziere, wenn ich virtuelle Freundschaften habe mit Menschen, die ich noch nie gesehen habe, ja, wenn ich ChatGPT zur Verfügung habe, um mir bei den Hausaufgaben zu helfen oder beim Studium, dann entsteht dadurch, ich habe eben von den 40 Jahren unseres Mindsets gesprochen, dann entsteht hier ein völlig anderes Mindset. Und mit einem anderen Mindset entstehen auch andere Werte. Ich darf Ihnen ein Beispiel geben, zum Beispiel Hierarchie. Die unter 20-Jährigen haben ein völlig anderes Verhältnis zur Hierarchie und zur Autorität als wir und auch als alle Generationen vorher. Weil da muss man nicht nur einen weißen Kittel anhaben oder Professor sein oder Papst oder Kanzler oder irgendetwas oder Vorstandsvorsitzender oder Präsident. Nein, die achten mehr auf Performance. Was ist das für ein Mensch? Was macht der? Ja. Und ich finde diese Form des kritischen Hinterfragens eigentlich positiv, weil wir im Moment sehen, dass wir gerade von diktatorischen, umstrittenen, teilweise fast kriminellen Persönlichkeiten in aller Welt dominiert werden.
Ja, diesen Aspekt könnten wir sicherlich auch noch vertiefen, aber ich würde gerne zum Schluss auf zwei Ihrer Forschungsfelder mindestens kurz zu sprechen kommen, die auch sehr, sehr interessant und relevant sind für Babyboomer. Das eine machen Sie seit Jahrzehnten, nämlich Forschung über überdurchschnittlich Vermögende, und das andere relativ seit kurzem, nämlich Forschung im Gesundheitsbereich, für Babyboomer ja auch sehr relevant. Gibt es da eigentlich eine innere Logik, einen Zusammenhang?
Immer ist das Thema Gesundheit das Erste, das Oberste und das Wichtigste, was natürlich noch wichtiger wird, wenn man älter wird, weil sie oftmals dann durch Krankheit tangiert wird. Völlig normal. Aber selbst bei Milliardären kann man in Gesundheit nicht kaufen. Gesundheit, Glück, ja, und Liebe kann man trotz allem nicht kaufen. Und insofern ist der Wert, auch der immaterielle Wert, nochmal doppelt hoch.
Also Gesundheit als höchstes und teuerstes Gut. Ich möchte jetzt aber mal bei diesen sehr, sehr Reichen bleiben, über die und mit denen Sie seit Jahrzehnten forschen. Das ist ja exotisch. Es gibt nicht viele Forscher und Sie sind international führend. Deswegen möchte ich die Chance nutzen, für unsere Hörer zu fragen, was können denn Menschen mit einem Normalkonto und Normalinhalt auf dem Portemonnaie, können die etwas lernen von denen, wo es auf den Euro oder den Dollar nicht ankommt?
Also ich kenne niemanden, für den Geld keine Rolle spielt, muss ich ehrlich sagen. Es gibt nur die, für die ist Geld sozusagen der Mammon, ja, ganz wichtig. Und es gibt die, für die ist Geld ein Mittel, sag ich mal, wie so ein Typ wie Elon Musk oder andere, ja, oder Gates, die damit gestalten. Und ich sage aber auch mal in Deutschland, 90% aller unserer Unternehmen sind Familienunternehmen, ja. Und da spielt Geld auch eine funktionale, für unsere Gesellschaft extrem wichtige Rolle. Also das vielleicht nur als kleines Entree. Man kann Reiche nicht generalisieren. Schon in München, die sind anders als die in Köln. Und die in Zürich sind anders als die in New York oder in Neu-Delhi. Insofern, das habe ich mich immer gegen gewehrt, hier oberflächlich irgendwas loszulassen. Was man aber sehen kann bei denjenigen, die erfolgreich sind: die ziehen ihre Dinge durch. Ja. Also es gibt entweder eine Obsession, eine Leidenschaft, aber nur das Fertiggemachte, das Getane, ist ein Nutzen. Wenn ich mir den ganzen Tag überlege, weil ich für tolle Ideen haben werde und die aber nie umsetze, ja, wenn ich viele Dinge anfange und die dann wieder abbreche, ja, bekomme ich auch keine Erkenntnis über mich selber. Ja. Also würde ich sagen, dass... ich nenne es das Konkretische, ja. Etwas zu Ende machen. Und dann noch eins, das für uns alle gilt. Auch unter der Brücke und auch auf dem Mars. Selbstüberwindung. Weil, um sich zu etwas zu zwingen, was man wie auch immer nicht gerne tut, ja. Wer nicht gerne läuft, wer nicht gerne liest oder wer zu viel liest, ja, und das ändern muss oder zu viel an technischen Geräten ist. Kein Mensch verändert sich durch den Rat anderer. Wir laufen leider gerade in Deutschland immer noch, müssen wir vor die Pumpe laufen, damit etwas passiert. Wir haben auch dazu Studien gemacht. Menschen, die Gesundheit, Prävention ist nicht unser Ding. Aber wenn jemand erkrankt ist, dann kann er plötzlich alles oder sie. Ja. Und das ist mein Plädoyer auch für die Babyboomerinnen und Babyboomer. Lasst uns der Gesellschaft Zukunftsfähigkeit beibringen. Und legen wir sie jetzt selbst an den Tag. Dazu müssen wir uns allerdings auch wirklich verändern. Aber Veränderung ist das Normalste der Welt.
Letzte Frage, passt gut zum gerade gehörten Stichwort Veränderung. aber sehr persönlich. Wo sehen Sie sich in 20 Jahren? Wo und wie?
Also seit ungefähr anderthalb Jahren versuche ich mir das zu verbieten. Ich will es nicht wissen, weil mich das derartig in meinen Optionen einschränkt. Ich hoffe nur, natürlich, wie jeder andere Mensch auch, dass ich gesund bleibe. Dazu muss ich sagen, tue ich sehr viel, mindestens anderthalb Stunden am Tag.
Was denn?
Sport, Meditation, Gymnastik, Yoga. Ja, also macht das das eine. Und das andere ist, ja, wenn ich irgendwas gelernt habe, vor allen Dingen Herzenswärme, die habe ich leider auch nicht aus der Ethik und auch nicht von Aristoteles bekommen, sondern immer nur durch persönliche Begegnungen. Bei mir, toi, 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 in aller Welt. Ich habe 4 Jahre in Indien gelebt, ich habe in Amerika gelebt, ich war in Afrika und so weiter. Und dann hat man auch kein Problem mit Andersdenkenden, ja, mit Andersfühlenden, mit anderen Hautfarben. Das war für mich nie ein Thema. Ja. Insofern muss ich auch sagen, möchte ich versuchen, noch mehr als früher als Weltbürger zu leben, der offen ist, alten, jungen gegenüber, allen und der Dinge kritisch hinterfragt. Das ist ja in diesen Zeiten ziemlich kompliziert.
Hoher Anspruch. Aber warum sollte es zum Schluss anders sein als während des ganzen Gespräches? Lieber Herr Truhin, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einsichten, Einblicke, Erkenntnisse, Forschungsergebnisse, an denen Sie mich und unsere Hörer haben teilhaben lassen in diesem Gespräch. Aus der Zukunft lernen für Babyboomer, aber nicht nur für Babyboomer, von einem Babyboomer-Weltbürger. Thomas Truhin, ganz, ganz herzlichen Dank und Ihnen persönlich auch alles Gute.
Ich danke Ihnen von Herzen auch für Ihre Empathie und die Art, wie Sie damit umgehen, weil Sie stellen Fragen, um Antworten zu hören. Heutzutage stellen viele Fragen, um Fragen zu stellen. Danke, danke Ihnen.
Und die Frage, welche neuesten Forschungsergebnisse hat Professor Truhin in seinem Forschungsfeld Gesundheitswesen, die beantworten wir auf der Website www.babyboomer-stories.de. Informationen, Anregungen, Kritik oder Lob gerne an die info@babyboomer-stories.de E-Mail-Adresse und ansonsten bleibt uns verbunden. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihnen und euch alles Gute.